Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In knapp einer Woche geht es los mit der NHL-Saison 2025-2026 und auch in dieser Sendung biegen wir langsam ein auf die Zielgerade. Die Calgary Flames sind heute das Team, auf das ich schauen möchte aus der Pacific Division. Und die Calgary Flames, die sind ja auch ein Team, was seit 1980 in der NHL aktiv ist. Allerdings kein Team, was jetzt aus der WHA entstanden ist, sondern ein Team, was tatsächlich 1980 relocated wurde. Und zwar aus Atlanta. Die Atlanta Flames gab es tatsächlich mal zwischen 1972 und 1980. Das war der erste Versuch, in Atlanta NHL Eishockey zu etablieren. Der hat nicht funktioniert. Der zweite, die Atlanta Thrashers, die haben auch nicht funktioniert. Und ironischerweise ist beide Male das Team dann nach Kanada gewandert, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Der Weg ist ja meistens andersherum. Und in dem Fall dann aber die Flames, das erste Team quasi aus der Atlanta-Historie, was dann nördlich der Grenze eine neue Heimat gefunden hat. Und sie haben sich dann 1980/81 auch direkt für die Playoffs qualifiziert und sind dann sogar bis ins Halbfinale damals vorgestoßen gegen die Minnesota North Stars. War dann Ende. Die 80er Jahre, die waren eine durchaus erfolgreiche Zeit für die Calgary Flames. Hatten ein paar Mal das Problem, dass sie gegen die Oilers verloren haben, aber tatsächlich haben sie die Oilers auch geschlagen und zwar 1986 zum Beispiel. Da haben sie allerdings das Stanley Cup Finale verloren und sind da den Montreal Canadiens unterlegen. Und dann haben sie sich aber, obwohl sie die Oilers nicht geschlagen haben, 1989 dann zumindest gegen die Canadiens revanchieren können mit einem 4:2 1989 den bisher einzigen Stanley Cup Sieg geschafft. 2004 waren sie nochmal im Finale in 7 Partien gegen Tampa Bay verloren. Sehr, sehr kontroverses Spiel Nummer 6, wo es so aussah, als ob dort die Calgary Flames in Führung gegangen sind. Letzten Endes war es dann aber so, dass sie in 7 Partien Tampa Bay unterlegen sind. Damit gehen wir in die jüngere Historie und in die letzte Saison und in der letzten Spielzeit, da haben die Calgary Flames die Playoffs denkbar knapp verpasst. Sie hatten 96 Punkte und 96 Punkte, die hatten auch die St. Louis Blues, aber die St. Louis Blues, die hatten 32 Siege, Regular Wins, und die Calgary Flames, die hatten da nur 31, das heißt also über den Tiebreaker haben sich die Blues durchgesetzt und Calgary hat die Playoffs verpasst. Was aber durchaus trotzdem eine erfolgreiche Saison nicht schmälern soll, denn sie waren besser, als das, denke ich, die meisten erwartet hatten. Und es war ein Schritt nach vorne, würde ich sagen, für die Calgary Flames. Wie waren die Zahlen? Was war der Grund dafür, dass sie da gelandet sind, wo sie waren in der letzten Spielzeit? Die Flames hatten nur 220 Tore geschossen, das war Platz 29. Die Abwehr, die war besser, das war Platz Nummer 15. Corsi-Wert war auch in Ordnung, Platz Nummer 7. Bei den hochkarätigen Torchancen allerdings auch nur Platz 21. Also man merkt schon, die Offensive ist eine Schwäche und das zeigte sich auch bei der Schussquote. 7,28% bei 5 gegen 5 ist der zweitschlechteste Wert der gesamten NHL. Schlechter waren dann nur die Nashville Predators, also das wirklich da, ja, nicht gut. Fangquote wiederum war auf Platz 5 mit 92,33% bei 5 gegen 5, das war in Ordnung. Das Powerplay Platz 19, so, und jetzt müsste man ja denken, naja, Fangquote war okay, Defensive war auch Platz 15. Das Penalty Killing war auch nicht gut, Platz Nummer 25 nur, also das manchmal auch erstaunlich, wie sich dann diese Statistiken dort entwickeln. Individuell, was gab es da zu vermelden? Welche Spieler haben da überzeugt? Die Calgary Flames hatten in Nazem Kadri ihren Topscorer, 67 Punkte. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, also andere haben da Spieler, die dreistellig punkten oder zumindest in den 80ern. Kadri mit 35 Toren immerhin und 67 Punkten Topscorer der Calgary Flames. Jonathan Huberdeau mit 28 Toren und 62 Punkten. Das ist auch grundsätzlich erstmal in Ordnung, aber man weiß ja, woher er kam. 112 Punkte waren es, meine ich mal, für die Florida Panthers. Und da ist er bisher in den letzten Jahren weit entfernt von gewesen bei den Calgary Flames. Also weiterhin, trotz einer Steigerung gegenüber den Vorjahren, enttäuschend, seitdem er in Calgary ist. Die 28 Tore, die sind sehr, sehr gut, aber 62 Punkte sind eben wirklich nicht besonders viel. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, diese 115 Punkte, das war ja eine Ausnahme, richtig. Aber die Jahre zuvor war er auch ein Spieler, der ein Point per Game hatte. Über 4 Jahre lang hat er das geschafft. Und selbst in der Spielzeit, wo es nicht so gut lief, das Jahr davor, hatte er 69 Punkte in 82 Partien, was ja immer noch mehr gewesen wäre als das letztes Jahr. Also Huberdeau weiterhin auf der Suche nach der Form, die er vielleicht auch niemals wiederfinden wird in Calgary. Drittbester Scorer, das war dann schon Mackenzie Weegar als Verteidiger. 8 Tore, 47 Punkte. Das ist schon echt heftig, was da an schlechtem oder an wenig Scoring, schlecht will ich ja gar nicht mehr sagen, weil die gescored haben, ist ja an sich erstmal in Ordnung. Aber insgesamt das Team offensiv so wenig Durchschlagskraft, die Calgary Flames, also das war schon echt erstaunlich. Sie haben auch, meine ich, ein negatives Torverhältnis gehabt mit minus 13. Genau, haben also Spiele eher knapp gewonnen und teilweise dann auch die anderen hoch verloren. Also ja, das ist schon etwas gewesen, wo man sagen muss, vielleicht dann auch verdient nicht in die Playoffs eingezogen, auch wenn es dann am Ende denkbar knapp war. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt weiter auf die einzelnen Spieler gehen, schauen wir mal, was sie im Sommer gemacht haben. Ich blicke ja dann auch immer noch auf die reinen Kombinationen. Und da ist nicht so wirklich was passiert aus Sicht der Calgary Flames. Da ist einmal ein Torhüter gekommen. Ist die Frage, ob der dann ein Backup ist. Das ist Ivan Prosvetov. Der hat zuletzt 23-24 für die Avalanche gespielt. Letztes Jahr ZSK Moskau. Und Nick Cizek ist gekommen, der hat zuletzt 22-23 in der NHL gespielt für die Sharks, war danach oft in der AHL bei den Barracuda Sharks sind es dann, glaube ich, oder Barracuda, das Farmteam der Sharks, so ist richtig, und bei den Adler Mannheim letztes Jahr DEL gespielt, also zumindest jemand, den man in Deutschland kennt. Aber das sind beides Spieler, die, ja, bei Prosvetov kann vielleicht ein Backup werden, aber bei Cizek ist es eher so, dass er wahrscheinlich dann bei den Wranglern in der AHL landen wird. Wer ist weggegangen? Dan Vladar ist in Philly, Anthony Mantha in Pittsburgh, Tyson Barrie hat seine Karriere beendet und Kevin Rooney ist aktuell noch Unrestricted Free Agent. Also, ihr merkt schon, es ist nicht so viel passiert, was ja irgendwo ein Stück weit erstaunlich ist, wenn man eben an der Stelle gehört hat, wie schlecht die Offensive war. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, sie sind irgendwie capped out und das geht dann nicht. Auch das stimmt nicht. 11,5 Millionen haben die Calgary Flames an Salary Cap Space und das, obwohl sie, da kommen wir gleich noch zu, einigen Spielern neue Verträge gegeben haben. Also schon irgendwie eine interessante Entwicklung, dass sie noch so viel Cap-Space haben, aber sich offensiv nicht verstärken konnten. Wobei das natürlich auch daran lag, dass jetzt die Free Agent Class 2025 nicht die allerbeste war. Das muss man ja auch sagen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ryan Husker ist mittlerweile in seiner dritten Saison bei den Flames. Sie haben unter ihm die Playoffs bisher noch nicht erreicht. Also ich würde schon sagen, dass er so langsam unter Beobachtung oder unter genauerer Beobachtung steht von Craig Conroy. Ja, sie haben versucht, einen kleinen Umbruch on the fly hinzubekommen, aber jetzt sollten irgendwann auch dann die Schritte nach vorne eingeleitet werden und man sollte eben dann auch eine Entwicklung einfach sehen in Richtung Playoffs. Das wäre schon ideal aus Sicht der Calgary Flames. Was macht Hoffnung? Die Neuzugänge, habe ich gesagt, eher nicht, aber vielleicht auch Spieler, die in der letzten Spielzeit gekommen sind. Da ist zum Beispiel Morgan Frost zu nennen, der letztes Jahr ja mit Joel Farabee quasi aus Philadelphia gekommen ist. Und da kann man schon hoffen bei ihm, dass er vielleicht so, ja, 15, 20, vielleicht 25 Tore macht. Das wäre etwas, wo er die Offensive mit ergänzen könnte. 50 bis 60 Punkte. Das wäre schon gar nicht schlecht und etwas, was ihnen an der Stelle auch weiterhelfen würde, ein bisschen mehr Tiefe geben würde. Und bei Joel Farabee hofft man auch auf eine Entwicklung. Ich meine, der hatte ja schon mal 22 Tore. Vielleicht, wenn er wieder Mitte 20 Tore macht, wäre das ja auch etwas, was die Offensive dann ergänzen würde und wo sie sich dann wirklich auch verbessern könnten. Yegor Sharangovich, der hat letzte Saison 17 Tore gemacht, hat allerdings nicht so viele Partien gehabt, 73, also auch da könnte man vielleicht damit rechnen, dass er 5, 6 Tore mit drauflegt, auch das würde dann ja helfen. Er hat auch schon mal 31 Tore gemacht, 59 Punkte gehabt die Saison zuvor, also er kann das auch. Jemand, der sich letztes Jahr richtig nach vorne entwickelt hat, das war Matt Coronado. Der hat 24 Tore gehabt, 47 Punkte. Das sollte man von ihm auch weiterhin bekommen aus Sicht der Flames, denn ansonsten ist natürlich so, wenn der jetzt wieder so ein bisschen, sage ich mal, einen kleinen Rückschritt macht, dann bringt es ja auch nicht so viel, wenn die anderen an der Stelle sich verbessern. Also man merkt schon, sie hoffen darauf, dass so ein bisschen das Kollektiv sich verbessert und dass sie dadurch in irgendeiner Form auch vielleicht das ein oder andere Tor mehr bekommen. Sam Morton wäre noch zu erwähnen, der hat auch ein Tor gemacht im letzten Spiel, glaube ich, sein erstes NHL-Tor gemacht, aber das ist auch eher jemand für die Bottom Six, der letztes Jahr auch schon mal mit reingeschnuppert hat. Dann schauen wir mal auf die Defensive, die ja durchaus solide war. Da gibt es allerdings ein großes Fragezeichen und das Fragezeichen ist Rasmus Andersson. Rasmus Andersson, da gibt es richtig viele Gerüchte. Die letzten Jahre schon einige Male. Er war quasi schon bei den Los Angeles Kings, waren so die Gerüchte. Den Trade gab es dann nicht. Aber selbst Mannschaftskapitän Mikael Backlund hat gesagt, okay, der wird irgendwann getauscht jetzt in dieser Saison. Davon kann man eigentlich ausgehen. Vertrag läuft aus nach der nächsten oder nach dieser Spielzeit, also wäre er jetzt im nächsten Sommer dann unrestricted free agent und da kann man schon erwarten, dass die Calgary Flames ihn tauschen, um dann eben da einen kleinen Gegenwert für zu bekommen. Es ist allerdings auch so, dass dann natürlich eine Lücke in der Defensive entsteht und auch da muss man so ein bisschen abwarten, wie sie das dann ja füllen können und wie sie es ergänzen können. Es gibt ein Spieler, der sehr, sehr interessant ist, und dann gehen wir gleich mal kurz in die Prospects rein, das ist Zane Perak. Der ist 2024 an Stelle Nummer 9 verpflichtet worden von den Calgary Flames. Der hat 107 Punkte in der OHL letztes Jahr gemacht und hat in zwei Jahren hintereinander 30 Tore oder mehr geschossen. Und der letzte Verteidiger, dem das gelungen ist, das war ein gewisser Bobby Orr. Also da merkt man schon, das sind historische Zahlen gewesen. Jetzt muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein mit Vergleichen, auch zu früheren Jahren, zu früheren Spielern, zu früheren Ehren. Aber trotzdem ist das natürlich etwas, wo man aus Sicht der Calgary Flames darauf hofft, dass er trifft. Er hat letztes Jahr auch tatsächlich ein Spiel gemacht, direkt getroffen. Also auch da merkt man, dass der sich vielleicht direkt auch wohlgefühlt hat. Er ist 19 Jahre alt und das ist natürlich immer so ein bisschen ein Punkt, auch bei einem Verteidiger. Da musst du extrem aufpassen, dass du den nicht früh verheizt, dass der nicht früh dann auch ja einfach überspielt wird in der NHL und eben vielleicht dann nicht so sich reingewöhnen kann, wie das normalerweise der Fall sein sollte. Ich glaube aber, dass die Flames da clever genug sind und so ein Riesentalent in der Abwehr nicht eben immer nur ins kalte Wasser werfen, dass sie versuchen, ihn da auch so ein bisschen zu shielden und ganz, ganz langsam Stück für Stück mit ranzuführen. Er ist jemand, der sehr, sehr viel eishockeytechnische Fähigkeiten hat, der auch ein gewisses Selbstbewusstsein, eine Ausstrahlung mitbringt. Das ist auch das, was die Verantwortlichen der Flames an ihm mögen. Also da kann man schon wirklich erwarten, dass da was kommt. Und dann auch da einfach der Tipp, wenn ihr euch die Flames anschaut, dann wäre vielleicht Zane Perak jemand, der immer mal wieder ein Blick wert ist, der sicherlich auch vielleicht bei dem einen oder anderen Highlight-Tor mit auftauchen wird. Also ein Verteidiger, der sehr, sehr viele offensive Qualitäten hat. Noch ein Spieler, habe ich mir notiert, der sich vielleicht weiter nach vorne entwickeln könnte. Das ist Adam Klapka. Der hat letzte Saison in 31 Spielen 10 Tore gemacht. Das ist jetzt erstmal vielleicht noch nicht so beeindruckend, aber seine körperlichen Maße, 2,3 Meter, 107 Kilo, die sind schon eindrucksvoll. Und das ist vielleicht etwas, wenn er sich jetzt richtig wohlfühlt und richtig eingefunden hat in der NHL, dann könnte er durchaus jemand sein, der eher auch als Skillplayer, also körperlich, er ist zwar jemand, der natürlich viel Masse mitbringt, aber er ist auch jemand, der sehr, sehr gut skaten kann, der sich sehr, sehr gut auch auf dem Eis bewegen kann. Und das wäre auch noch jemand, wo man sagen kann, hey, vielleicht kann der ja 15, 20 Tore machen und auch da eben die Offensive einfach ein Stück weit mit unterstützen. Ich habe es vorhin erwähnt, es gab einige neue Verträge bei Calgary und da ist es so gewesen, Matt Coronato, der hat einen neuen Vertrag bekommen, ist 22 Jahre alt, hat einen 7-Jahres-Vertrag bekommen, über 6,5 Millionen, ich habe es jetzt erwähnt, 24 Tore, also da wetten sie im Prinzip darauf, dass er das weiterhin auch als Beitrag leisten kann und dass er sich weiter auch dann gut entwickelt, dann wären natürlich diese 6,5 Millionen richtig, richtig gut, wenn du dann aber vielleicht nur jemanden bezahlst, der zum dann in der zweiten, dritten Reihe landet, muss man abwarten, aber erstmal wirkt das so, als ob die Flames da einen guten Deal gemacht haben. Connor Zary hat auch einen neuen Vertrag, 3x3,775 Millionen, auch bei ihm muss man sagen, erstmal wirkt der Vertrag solide, vor allem für die Flames, denke ich, er ist 24 Jahre alt, ist dann auch immer noch Restricted Free Agent nach dem 3-Jahres-Vertrag, also jetzt nochmal ein kleiner Bridge-Deal, mit dem er sich beweisen kann und dann vielleicht eben einen längeren Kontrakt abschließen kann. Auch das ist ja eine sehr, sehr gute Motivation. Kevin Ball, der bekommt 6 Jahre lang 5,35 Millionen. Und das ist dann schon eher so ein Deal, wo du sagen musst, ein kleines Fragezeichen, jemand, der wahrscheinlich eher im zweiten Verteidigerpaar aufgehoben ist, der bekommt so viel Geld und das auch noch 6 Jahre lang, muss man abwarten, ob sich das wirklich so auszahlt. An der Stelle eher einen Deal, den ich ein bisschen schlechter fand als die beiden eben schon genannten. Morgan Frost hat auch einen Bridge-Deal bekommen, 2 Jahre lang 4,38 Millionen pro Jahr. Das ist auch wieder so ein Show-Me-Contract, wobei man sagen muss, er ist danach Unrestricted Free Agent, also er muss sich da eher selber beweisen und selbst dann auch sich seinen neuen Vertrag in 2 Jahren verdienen, aber auch das macht Sinn aus Sicht der Flames, dass man ihn dann nicht länger gebunden hat. Der Kapitän Mikael Backlund, der hat gesagt, er will seine Karriere beenden als Calgary Flame, das haben sie respektiert, haben nochmal den aktuell noch laufenden Vertrag um 2 Jahre verlängert für 3,25 Millionen, das gilt erst ab nächstem Sommer, das heißt, der wird dann aller Voraussicht nach, wenn er nicht nach dem Vertrag zurücktritt, vielleicht noch 2 Einjahresverträge oder sowas machen, aber dann eben ein Calgary Flame sein, wenn er seine Karriere beendet. Und dann gab es den großen Vertrag für Dustin Wolf und dann kommen wir eben auch zu der Position, die ihnen fast die Playoffs ermöglicht hat, nämlich die Torhüterposition. Wolf hat unterschrieben 7 Jahre, 7,5 Millionen. Auch der Vertrag gilt erst ab nächstem Jahr. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, deswegen haben sie sich auch Salary Cap Space aufgehoben. Naja, nur teilweise richtig, weil der Salary Cap steigt ja in der nächsten Saison um 8,5 Millionen, meine ich. Also hast du ja sogar noch 1 Million plus, obwohl Dustin Wolfs neuer Vertrag dann eben auch an der Stelle gültig wird. Und zum Beispiel bei Backlund sparen sie, glaube ich, sogar was ein. Ich will mal einmal gucken. Ich glaube, dass er dann weniger verdient. Genau, da sparen sie 1,25 Millionen ein. Also von daher können sie sich die 7,5 Millionen von Dustin Wolf durchaus leisten. Die Frage ist, ist er das jetzt auch schon wert? 24 Jahre alt, hat eine gute Rookie-Saison gehabt, war Finalist bei der Wahl zur Calder Trophy, 29 Siege, 16 Niederlagen, 8-mal noch einen Extrapunkt geholt, 2,64, das war der Gegentorschnitt, 91% die Fangquote und er hatte einen Goal Save Above Expected Wert von plus 11,9, das war Platz 21 in der Liga. Also alles durchaus gute Zahlen im oberen Drittel der Liga und damit eben qualitativ erstmal in Ordnung. Frage ist eben, ist dieses eine Jahr wirklich so aussagekräftig, dass man ihn 7 Jahre lang für 7,5 Millionen verpflichten muss? Ich hatte das auch schon gesagt, als der Vertrag kam. Ich glaube, in der News-Ausgabe habe ich das gesagt. Wenn man das natürlich dann vergleicht mit anderen Torhütern, die eher so in der Range, ich sag mal, zwischen 4,5 bis eben 7 Millionen lagen, dann ist das schon ein hohes Gehalt, aber die Flames haben eben letztes Jahr gesehen, wenn er gut drauf ist, kann er sie sehr, sehr weit bringen, zumindest erstmal in der regulären Saison. Und das war sicherlich der Gedankengang dahinter, dass sie eben diesen Vertrag angeboten haben. Gehen wir in die Reihenkombination nochmal rein. Und da ist vorne noch ein Spieler, da habe ich noch gar nicht so viel zugesagt, vorhin zwar erwähnt bei den Zahlen, Nazem Kadri, der hofft noch drauf, dass er sich mit einer guten Leistung für den Kader der Kanadier für die Olympischen Spiele qualifizieren kann. In der ersten Reihe zusammen mit Huberdeau und Matt Coronato. Ja, also Nazem Kadri ist halt ein klassischer 2C, also jemand, der eigentlich für die zweite Center-Position sehr gut geeignet ist. Da hat er auch mit den Fs den Stanley Cup gewonnen. Also von daher, man merkt ja auch an den Scoring-Zahlen, er ist Topscorer, aber mit Zahlen, die sonst bei manchen Teams eben der Center der zweiten Reihe auflegt. Und da sieht man schon ein bisschen das Problem der Calgary Flames. Zweite Reihe ist dann hier mit Backlund, mit Blake Coleman, Connor Zary. Ja, Coleman ist jemand normalerweise für die dritte Reihe. Also auch da wieder, ne, so ein bisschen, wo ist jetzt die Qualität? Farabee, Morgan Frost und Yegor Sharangovich. Das kann eine Reihe sein, die sie richtig nach vorne bringt, weil die alle wirklich Potenzial haben. Bei Sharangovich zum Beispiel, auch wenn er nicht, was hat er gefehlt, glaube ich, 8 oder 9 Spiele, glaube ich, gefehlt wegen Verletzung, wenn er die nicht fehlt. Und bei den beiden anderen ist auch noch Luft nach oben. Also das kann eine Reihe sein, die sich richtig entwickelt. Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Fantasy-Hockey spielt, dann wäre das eben eine Möglichkeit da, an der Stelle vielleicht euch diese Spieler zu holen. Und dann gibt es noch die vierte Reihe mit Ryan Lomberg, Martin Pospisil und Adam Klapka. Klapka habe ich erwähnt, relativ groß. Ryan Lomberg sehr, sehr unbequem. Also eine vierte Reihe, die so ein bisschen Grit-Skill-Mix hat. Einfach interessante Mischung, würde ich da einfach erstmal als Überschrift sagen. Dann kommen wir zu den Verteidigern. Rasmus Andersson, habe ich gesagt, der ist im Prinzip nicht Deadman-Walking, aber Trade-Bait-Walking so ungefähr. Dazu Kevin Bahl, auch da wieder, der ist eigentlich eher fürs zweite Verteidigerpaar, wird er dann auch sein, wenn Andersson weg ist. Mackenzie Weegar, vielleicht ein unterschätzter Verteidiger, war damals in Florida ja auch richtig gut, hat einfach das Pech gehabt, dass er mit Huberdeau zusammen rübergegangen ist zu den Flames. Joel Hanley, den hatten sie sich, glaube ich, über den Waiver geholt, das war ein ganz guter Pickup, die passen auch beide relativ gut zusammen. Und hinten Jake Bean und ja, Zane Parekh, sicherlich sehr, sehr viel Potenzial da. Da sollten sie aber eben aufpassen und ihn nicht verheizen. Und dann hinten, hier stehen Dustin Wolf und Devin Cooley. Bei Elite Prospects steht da, glaube ich, Prosvetov. Also letzten Endes, Dustin Wolf ist die Nummer 1 und wer dann da Backup ist, das ist letzten Endes dann auch relativ egal. Ja, der Tipp für die Calgary Flames in der nächsten Saison, wo könnten die landen? Was erwarte ich von den Flames? Wenn man sich die Division anschaut, habe ich ja jetzt auch in den anderen 3 Folgen auch schon gesagt, die Favoriten sind die Oilers und die Golden Knights vorne. Dann hast du ein paar Teams wie Seattle und San Jose, von denen ich sehr wenig erwarte. Und dann gibt es so diese, ich will nicht sagen mushy middle, aber so ein bisschen das Mittelfeld, wobei die Kings und die Vancouver Canucks würde ich da fast noch ein bisschen rausheben. Also die kommen dann nach den Oilers und nach den Vegas Golden Knights und dann hast du dazwischen noch die Ducks und die Flames. Und Calgary ist ein Team, was ich schwer einschätzen kann. Würde ich so ein bisschen vergleichen im Osten mit den Columbus Blue Jackets, die letzte Saison vielleicht so ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt haben. Bei Columbus war es jetzt nicht unbedingt das Goaltending wie bei Calgary, aber trotzdem ein Team, wo du vielleicht damit rechnen musst, dass in den nächsten Saison einfach so ein bisschen einen Rückschritt einsetzt. Und ganz ehrlich, wenn du dir eben anschaust, was andere Teams auch gemacht haben, ob das jetzt immer das Beste war, weiß ich nicht, aber die haben zumindest Spieler verpflichtet. Bei den Ducks, wenn ein Chris Kreider mit rüberkommt, wenn sie auch andere Spieler haben, die sich entwickeln können, Mason McTavish hat er jetzt unterschrieben, werde ich bei den Ducks dann drüber reden, dann ist es schon so, dass da eher gesagt werden muss, die sind besser geworden, die Teams, und die Flames, die stagnieren so ein bisschen. Klar, wie erwähnt, sie haben ein paar Spieler, wo du intern vielleicht eine Entwicklung bekommen kannst. Aber das sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ich würde fast davon ausgehen, dass die Flames eher weniger Punkte haben, dass sie eher irgendwo 85 bis 90 Punkte haben in der nächsten Saison. Es würde mich wundern, wenn sie dann doch den Schritt nach vorne machen in Richtung dreistellige Punktzahl und dann auch die Playoffs erreichen. Also ich glaube, auch dieses Jahr wird es wieder nichts werden, wird ein bisschen knapper. Oder wird auch wieder knapp werden, vielleicht nicht so ganz so eng wie im letzten Jahr. Und ich glaube halt auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass die Central im Westen die bessere Division ist. Und wenn die halt 5 Teams stellt, dann wird es in der Pacific immer sehr, sehr schwer dann für ein Team da noch reinzurücken in die beiden Wildcards. Das war meine Vorschau auf die Calgary Flames. Es gilt wie immer, Fragen, Anmerkungen und Kommentare sehr, sehr gerne. Die allermeisten Infos, die ihr sonst noch braucht, die hört ihr gleich im Outro. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.